Es geht also heute Abend um das Thema Katholizismus. Was lehrt die römisch-katholische Kirche? Ich möchte nach ein paar Vorbemerkungen heute Abend hauptsächlich über die Lehren Roms sprechen. Und wir haben hier vorne auf der ersten Seite die Gliederung. Wir werden nicht alle Dinge gleich stark gewichten, aber besonders eingehen möchte ich auf Offenbarung und Tradition. Dann werden wir uns anschauen, was sagt die katholische Kirche zum Sündenfall? Wie versteht sie ihn? Wie versteht sie die Rechtfertigung, die Sakramente, die Lehre von der kirchlichen Heilsanstalt, die Lehre von der Jungfrau Maria? Was sagt sie über Heilige, das Papsttum, den Ablass, gute Werke, die Lehre vom Fegefeuer, Heilsgewissheit? Was steht hinter der katholischen Mystik? Was hat es mit der Reliquienverehrung auf sich, mit dem Zölibat? Wie sieht der Protestantismus in katholischer Sicht aus? Dann wollen wir thesenartig zusammenfassen und die sogenannten Particulae Exclusivae der Reformation kennenlernen. Das sind die sogenannten Ausschließlichkeitssätze, die Martin Luther formuliert hat. Wir wollen dann noch kurz, wenn die Zeit reicht, eingehen auf methodische Hinweise für die Missionsarbeit unter Katholiken und die Frage, wird eigentlich durch den Vortrag beantwortet, Ökumene, Hilfe oder Gefahr? Jetzt zu den Vorbemerkungen auf Seite 2. Römisch erstens. Wir wollen also heute Abend unbedingt Lehren und Personen auseinanderhalten. Und was ich heute Abend sagen muss, was vielleicht für den einen oder anderen schmerzlich unter uns ist, der aus katholischem Hintergrund kommt, der in dieser Kirche groß geworden ist, der diese Kirche geliebt hat oder noch liebt ein Stück weit. Das muss ich sagen, um der Wahrheit willen, aber ich will es nicht sagen, um irgendjemand unter uns weh zu tun. Und ich hoffe, dass das deutlich wird, dass ich wirklich niemand verletzen möchte, sondern um Gottes willen die Wahrheit sagen. Wir wissen sehr wohl, dass in der evangelischen Kirche ebenfalls viele Ansatzpunkte zu berechtigter Kritik gegeben sind. Und ich füge hinzu, Klammer auf, auch in Freikirchen, ganz gleich welcher Couleur, gibt es Ansatzpunkte zu Kritik. Auch hier bei uns in der biblischen Gemeinde gibt es Dinge, die nicht so sind, wie Gott sie sich wünscht. Und auch in meinem Leben und in unser aller Leben, das ist ganz klar. Und heute in 4 Wochen, so Gott will, wollen wir uns beschäftigen mit der Theologiegeschichte der evangelischen Kirche. Das ist dann etwas leichter, das sind nur knapp 450 Jahre von Martin Luther bis jetzt. Da werden wir sehen, dass es mit der evangelischen Kirche nicht besser bestellt ist, vielleicht eher schlechter als um viele Dinge der römisch-katholischen Kirche. Also, ich nenne hier Ansatzpunkte der Kritik in der evangelischen Kirche schon mal vorweg, liberale Theologie, die sogenannte Entmythologisierungslehre von Rudolf Bultmann, der meint, in der Bibel alle Märchen und Mythen rausfiltern zu müssen. Ich nenne den Objektivismus von Karl Barth, der sagt, dass durch die Erlösung Jesu am Kreuz alle Menschen Christen geworden sind auf dieser Erde. Ich nenne die Taufwiedergeburtslehre, Säuglingstaufwiedergeburtslehre, in die die Menschen in unserem Land eingewickelt werden wie ein Leichentuch von Geburt an. Wenn sie 6 Wochen alt sind, werden sie über einen Taufstein gehalten, mit Wasser besprengt und dann wird ihnen immer wieder gesagt, du bist Christ. Und das ist wie eine Immunwirkung gegen die Botschaft des biblischen Evangeliums. Ich nenne die Gott-ist-Tod-Theologie von Dorothee Sölle, evangelische Theologieprofessorin in Hamburg, die von Kirchensteuermitteln lebt und diese Theologie lehrt und verbreitet, oder die feministische Theologie und so weiter. Also ihr seht, da gibt es genauso Ansatzpunkte zur Kritik. Wir wollen nicht einseitig heute Abend nur die katholische Kirche in ein schlechtes Licht stellen. Drittens, man kann die Grundtendenzen der beiden verfassten Großkirchen im Blick auf ihre Lehren etwa auf folgenden Nenner bringen. Das hat mir sehr geholfen, als ich das einmal erkannte. A, die römisch-katholische Kirche neigt dazu, zu dem in der Heiligen Schrift geoffenbarten Wort Gottes hinzuzutun. Fast alle falschen römisch-katholischen Lehren sind hinzugetan zur Bibel, hinzugedichtet, hinzugefügt. Und die evangelische Kirche neigt umgekehrt dazu, von dem in der Heiligen Schrift geoffenbarten Wort Gottes hinwegzutun. Das, was wir eben gehört haben, Bultmann und so weiter, der tut hinweg, der höhlt die Bibel aus, er beraubt sie ihrer Aussagekraft und ihres Fundamentes. In Gottes Augen ist wohl das eine genauso schlimm wie das andere. Denn die Bibel sagt über sich selbst, dass sie von Gottes Geist eingegeben wurde und dass wir nichts hinzutun sollen und nicht hinwegnehmen. Das steht nicht umsonst im letzten Kapitel der Bibel, Offenbarung 22. Viertens, die Gemeinschaft zwischen wiedergeborenen Christen beider Konfessionen ist durch Jesus Christus und das Wort seiner Wahrheit möglich. Sie darf und soll selbstverständlich festgehalten und gepflegt werden. Damit will ich sagen, dass es innerhalb der römisch-katholischen Kirche wiedergeborene Christen gibt, die zum Glauben gekommen sind und vielleicht zunächst noch ihren Platz dort sehen, und wenn sie, selbst wenn sie ihn immer dort sehen würden, wenn sie durch Jesus Christus wiedergeboren sind, sind es Brüder und Schwestern, und genauso in der evangelischen Kirche und auch in anderen Gruppierungen. Das steht völlig fest, die Denominationen entscheiden nicht die Bruderschaft. Gott hat so viele Kinder, wie er wiedergeboren hat, wie er selber gezeugt hat, und ich habe so viele Brüder und Schwestern, wie Gott Kinder hat. So müssen wir das wohl sehen. Also soweit die Vorbemerkungen. Jetzt zum Schwerpunkt des Abends. Römisch 2, das Lehrgebäude der römisch-katholischen Kirche. Da wollen wir zuerst anschauen, was sagt die Kirche über Offenbarung und Tradition. Hier ist jetzt mit Offenbarung nicht die Offenbarung des Johannes gemeint, das letzte Buch der Bibel, sondern unter Offenbarung versteht man, wie hat sich Gott offenbart, wie hat er sich mitgeteilt, wie hat Gott sich zu erkennen gegeben. Und da lehrt die katholische Kirche, als Hauptoffenbarung haben wir die Heilige Schrift. Amen, das ist richtig. Die Heilige Schrift, das ist die Hauptoffenbarung. Da hat sich Gott geoffenbart. Wir wüssten doch nichts über ihn, oder nichts ist falsch, wir wissen nicht viel über ihn, wir könnten ihn allenfalls als Schöpfer erkennen in der Schöpfung, aber wir wüssten kaum etwas von seinem Wesen, dass er Vater ist und so weiter, wenn wir die Heilige Schrift nicht hätten. Und dann erkennt aber die katholische Kirche neben der Heiligen Schrift die sogenannte Tradition als gleichberechtigt an. Die Tradition, Tradition heißt Überlieferung. Und unter Überlieferung der Kirchengeschichte wird verstanden, alle Konzilsentscheidungen, die es im Laufe der letzten Jahrhunderte gegeben hat. Konzile sind einfach solche Zusammenkünfte, wo Kirchenführer zusammenkamen, um über bestimmten Fragen nachzudenken und zu entscheiden. Also alle Konzilsentscheidungen, alle päpstlichen Erlasse und alle Dogmen. Dogmen sind fest formulierte, fast zementierte Lehrsätze der römisch-katholischen Kirche. Ein Dogma ist unveränderlich. Heilige Schrift und Tradition sind in dogmatischer Hinsicht und Bedeutung völlig gleichgestellt. Der Katholik sieht die Bibel und die Tradition auf einer Ebene. Wolfgang Bühner hat ein sehr gutes Buch geschrieben über die römisch-katholische Kirche, das heißt, ich bin auch katholisch. Die Heilige Schrift und die Dogmen der Kirche. Und auf dem Titelbild seht ihr hier auf der rechten Seite die Bibel und auf der linken Seite die Tradition, die Überlieferung der Väter. Er hat da einige Bücher liegen, die ich auch besitze und die ich heute Abend auch mit hier verwende. Das ist hier so ein Auszug aus der römisch-katholischen Tradition, aus den letzten 1600 Jahren Kirchengeschichte der katholischen Kirche. Was da alles gesagt wurde, geschrieben wurde, verfasst wurde und so weiter. Und ihr seht, das ist nach katholischer Lehre gleichberechtigt. Bibel und Tradition. Und hier müssen wir schon wachsam werden. Die Tradition, diese Seite, das kommt doch alles von Menschen. Das haben doch fehlerhafte Menschen geschrieben. die nicht inspiriert waren vom Heiligen Geist, die nicht durch direkte Offenbarung jetzt einen Auftrag hatten, das zu schreiben, sondern da steht viel Richtiges drin und Gutes, aber auch manches oder sogar viel Falsches, was von der Bibel abirrt. Und das wird nun mit auf die gleiche Ebene gestellt wie die Bibel, und hier ist dem Irrtum Tor und Tür geöffnet. Das ist die Einflussmöglichkeit, wo die falschen Dinge reinkommen. Wenn ihr euch nachher fragt, wie ist das möglich, wie kann eine große Kirche, die größte Kirche, die es auf dieser Welt gibt, wie kann sie so irren? Wie kann sie Aussagen machen, die doch offensichtlich der Heiligen Schrift widersprechen? Wie ist das möglich? Diese Leute wollen doch Christen sein. Sie lesen doch die Bibel. Sie meinen es doch ernst und gut. Wie ist das möglich? Dann habt ihr hier die Antwort. Weil die Tradition auf gleicher Ebene steht wie die Bibel und weil schon die meisten Theologen der katholischen Kirche nicht nur die Bibel studieren, sondern die Bibel immer schon gleich durch die Brille der Tradition eines Augustin und eines Thomas von Aquin und wie die alle heißen, lesen und damit schon gleich in das falsche Fahrwasser reinkommen. Das ist der Grund und das ist sehr verhängnisvoll. Hier ist das Nebengleis, über das viele falsche Erkenntnisse und Lehren einfach einfahren. Die Bibel sagt ganz klar, Römer 3, Vers 4, Gott ist wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner. Er allein hat die Wahrheit und Menschen sind Lügner, und auch wenn sie es nicht absichtlich und bewusst machen, sie irren und da kommen viele falsche Dinge mit hinein. Dann sagt die Bibel in 2. Timotheus 3, 16 und 17 über sich selbst, dass sie von Gottes Geist eingegeben wurde und nützlich ist zur Lehre. In der Bibel haben wir die zuverlässige, gültige Lehre. Und dann noch einmal diese Stelle, die wir oben schon hatten, Offenbarung 22, 18 bis 19. Die Bibel sagt, wir dürfen zu ihrem Inhalt nichts hinzufügen. Sonst müsste ja unsere Bibel inzwischen schon so dick sein, dass wir sie mit dem Schubkarren fahren müssten, wenn das alles hinten dran gefügt worden wäre und wirklich zurecht. Das ginge nicht. Also hier ist die Wurzel, hier ist die Einstiegsmöglichkeit über viel Irrtum, hier ist Menschliches und vielleicht auch Teuflisches über diese Schiene hineingerutscht. B. Der Sündenfall und die Sünde. Ich muss hier leider sagen, dass die römisch-katholische Kirche zwar grundsätzlich sagt, okay, die Bibel ist Heilige Schrift, die Bibel ist Gottes Offenbarung, aber wenn es dann ans Eingemachte geht, stellt man fest, dass mit der Bibel sehr bibelkritisch umgegangen wird. Dass zum Beispiel die ersten Kapitel der Bibel nur als bildlich, nur als Erzählung gewertet werden. Wenn man mit Theologen spricht, das habe ich schon getan, und sie auf 1. Mose Kapitel 3 hinweist, wo der Sündenfall berichtet wird, dann heißt es auf einmal, ja, das ist doch nicht wörtlich zu nehmen, das kann man doch nur bildlich deuten und so weiter. Die Bibelkritik ist in den letzten Jahrzehnten immer mehr salonfähig geworden in der römisch-katholischen Theologie. Schon seit über 100 Jahren, aber in den letzten Jahrzehnten ganz besonders. Und so wird der Sündenfall nicht wörtlich genommen. Die römisch-katholische Kirche sagt, im Sündenfall ist der Mensch schwer verunglückt, aber nicht gestorben. Das ist der wesentliche Unterschied. Die Bibel sagt, als Adam und Eva Gottes Gebot übertreten haben und von dem Baum aßen, da starben sie den geistlichen Tod. Gott hatte zuvor gesagt, wenn ihr von dem Baum esst, dann müsst ihr des Todes sterben. Und sie haben von dem Baum gegessen und sie sind des Todes gestorben. Nicht biologisch, physisch, biologisch lebten sie weiter, aber geistlich. Die Beziehung zu Gott zerbrach. Wie eine Spinne, die an eigenen Faden runterkrabbelt und wenn man den Faden durchtrennt mit der Hand, dann fällt sie ab, dann stürzt sie. Und so ist der Mensch abgestürzt aus der Beziehung zu Gott. Der Faden nach oben, die Beziehung nach oben ist zerbrochen. Und die römisch-katholische Kirche sagt, er ist schwer verletzt bei dem Sturz. Aber sie sagt nicht, er ist tot. Und die Bibel sagt, der Mensch ist durch den Sündenfall geistlich tot. Die Beziehung ist zerbrochen. Und er braucht eine Auferweckung. Er braucht eine Wiedergeburt, wie das die Bibel nennt. Er braucht nicht eine Pflege, wo er wieder aufgepäppelt wird, bis er wieder ganz gesund wird, sondern er muss aus den Toten auferweckt werden. Und das ist der ganz entscheidende Unterschied. Oder ich sage es jetzt noch in einem anderen Bild, das ist nicht ganz ästhetisch, aber ich gebrauche es jetzt doch. Wenn ihr euch vorstellt, ich hätte jetzt in meinem Körper kein Skelett mehr. Wenn ich das noch weiß aus der Biologie, haben wir glaube ich 256 Knochen oder so ungefähr. Wenn die jetzt plötzlich hier aus meinem Körper entfernt würden, dann würde ich da unten auf der Erde liegen. Ich könnte noch zucken mit den Muskeln irgendwie und vielleicht noch ein bisschen mich bewegen, aber ich könnte nicht mehr laufen, ich könnte nichts machen, vielleicht nicht mal mehr sprechen, weil das nicht mehr funktioniert. Aber ich wäre noch am Leben. Angenommen, ich weiß gar nicht, ob das medizinisch geht, aber angenommen, ich wäre noch am Leben und würde da so ein bisschen vor mich hinzucken, aber ich habe kein Skelett. Und die römisch-katholische Kirche sagt, der Mensch nach dem Sündenfall ist ein Mensch wie ohne Skelett. Und jetzt kriegt er durch die Sakramente der römisch-katholischen Kirche langsam das Skelett wieder eingebaut. In der Taufe kriegt er das Rückgrat und bei der Firmung das Becken und bei der Eucharistiefeier weitere Knochen, jedes Mal, wenn er zur Eucharistie geht. Und eines Tages, wenn er auf dem Sterbebett liegt und kriegt noch die letzte Ölung, aber das wird heute gar nicht mehr so streng genommen, auch wenn er sie nicht kriegt, dann sind alle Knochen wieder da und er ist wieder gesund und kann in die andere Welt Gottes, da wird er dann erst noch eine Weile im Fegefeuer sein, aber eines Tages kann er zu Gott. Er ist wiederhergestellt. Aber die Bibel sagt, der Mensch liegt nicht da ohne Skelett, der Mensch liegt da und ist tot, geistlich tot, in Sünden und Übertretungen, und er muss neu auferweckt werden. Er muss ein neues Leben aus Gott empfangen. Wo sagt das die Bibel, dass der Mensch tot ist? Epheser 2, Vers 1. Auch ihr, die ihr tot wart in Sünden und Übertretungen. Und in Lukas 15 kommt der verlorene Sohn nach Hause und dann sagt der Vater, dieser mein Sohn war schwer verletzt und jetzt ist er wieder zurechtgebracht worden. Oder wie sagt er? Der war tot und ist wieder lebendig geworden. Ein großer Unterschied. Er war tot. Lukas 15, 24. Also die römisch-katholische Lehre nimmt letztlich gesehen den Sündenfall nicht ernst, sondern sagt, da ist der Mensch instabil geworden. Man drückt das so aus, vorher war der Mensch Geist, Seele und Leib und nach dem Sündenfall ist diese Ordnung durcheinander gekommen, da war er Seele, Leib und der Geist war verborgen und er musste sich nun wieder entfalten, der muss nun wieder eben aufgepäppelt werden. Aber sie sagt nicht, der Mensch war tot. Und das ist die Wurzel, wer den Sündenfall falsch versteht, dessen ganze Erlösungslehre wird notwendigerweise schief. Wer das nicht ernst nimmt, wer da nicht die Bibel genauso wörtlich nimmt wie in allen anderen Aussagen, dessen ganze Lehre wird schief. Und so ist auch die Lehre über die Sünde nicht schriftgemäß. Denn die römisch-katholische Kirche unterscheidet zwischen Todsünden und lässlichen Sünden. So unterscheidet die Bibel aber nicht. In der Bibel finden wir die Ausdrücke nicht. Die katholische Kirche sagt, Todsünden verdammen in die Hölle. Was sind Todsünden? Willentliche Übertretung der 10 Gebote, alle sexuelle Vergehen und dann noch eine lange Liste, die aber im Laufe der Jahrhunderte immer wieder geändert wurde. Das sind Todsünden. Lässliche Sünden dagegen verlängern nur den Aufenthalt im Fegefeuer. Sind schlechte Gedanken, falsche Motive, Unbeherrschtheit und so weiter. Und mit dieser Unterscheidung in Todsünden und lässliche Sünden fördert die katholische Kirche wahrscheinlich ungewollt, dass man es mit der Sünde nicht so genau nimmt. Das sind ja lässliche Sünden. Ja, wie viele sind in der Faschingszeit unterwegs und sagen, ach ja, in der Faschingszeit kann man das machen, das sind lässliche Sünden, das wird vergeben. Diese Unterscheidung kennt die Bibel nicht, sondern die Bibel lehrt, da ist kein Unterschied. Römer 6, Vers 23, der Lohn der Sünde ist Tod. Ist gibt ein Gesetz im Universum, wer sündigt, der muss sterben. Und ich frage immer wieder, wie viele Sünden hat denn Adam begangen, als er von Gott aus dem Paradies gewiesen wurde? Eine einzige, genügte. Eine Sünde trennt von dem heiligen Gott. Da muss ich nicht erst eine Bank ausgeraubt haben. Oder Jakobus 2, Vers 10. Wer das ganze Gesetz hält und sündigt an einem, der ist es ganz schuldig. Ich habe schon mehrmals das Bild von dem Bergsteiger gebraucht, der einen 4000er besteigt, die Eiger, Nordwand oder so. Und er geht da hoch und macht 1000 gute und sichere Tritte und oben ein paar Meter und am Gipfelkreuz tritt er daneben. Und er wird den ganzen Berg runterfallen, wenn er einmal daneben tritt. Und so, wer durch seine Werke, durch sein gottgefälliges Leben zu Gott kommen will, der schafft es nicht. Der tritt daneben nicht nur einmal, sondern ungezählte Male. Also zusammenfassend, die biblische Lehre von Sündenfall und Sünde auf Seite 3 oben: Der Mensch ist geistlich tot, er braucht eine Auferweckung. Und das Wort Gottes hat eine Kraft, den Menschen geistlich aufzuerwecken. Das Wort Gottes. Jesus sagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben durchgedrungen. Da steht in Johannes 5, Vers 24. Er braucht Auferweckung, Wiedergeburt. Gott ist ein heiliger Gott und jede Sünde braucht Vergebung. Es ist keine zu klein, um nicht vergeben werden zu müssen, und keine zu groß, die nicht vergeben werden kann, mit Ausnahme einer Sünde, die aber das Volk Israel begangen hat und von einem einzelnen Christen gar nicht begangen werden kann, die Lästerung gegen den Heiligen Geist. C. Die Rechtfertigung. Rechtfertigung meint, wie wird ein sündiger, verlorener Mensch vor einem heiligen Gott gerecht? Wie findet ein verlorener Mensch einen gnädigen Gott? Das war die Frage, die Martin Luther damals umtrieb. Wie bekommt man einen gnädigen Gott? Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Lehrsatz, eben von Thomas von Aquin aus dem 11. Jahrhundert wohl. Da hat er gelehrt, lateinisch, gratia non tollit naturam sed perficit. Das heißt auf Deutsch, die Gnade hebt die Natur nicht auf, sondern vollendet sie. Das meint mit anderen Worten wieder im Bild vom Schwerverletzten: Der Schwerverletzte ist nicht tot, sondern er wird durch die Gnade aufgepäppelt. Er wird durch die Gnade vollendet. Die Gnade hebt die Natur nicht auf, heißt, da muss nicht die Natur des Menschen, die muss nicht sterben, sondern die kann so, wie sie ist, bleiben, und nur, sie muss vollendet werden, sie muss veredelt werden, sie muss hochgeführt werden, hochgepäppelt werden. Aber die Bibel sagt, der alte Mensch, die alte Natur muss sterben und Gott muss ein Neues schaffen, eine neue Schöpfung. Und das ist genau der Kern. Die römisch-katholische Kirche sagt, nein, es genügt, wenn die Natur des Menschen, die nicht ist, wie sie Gott will, wenn sie langsam verändert wird, verwandelt wird und hochgepäppelt wird, bis sie so ist, wie Gott sie haben will. Rechtfertigung im katholischen Sinn meint Wiederordnung des Instabilen durch die von der römisch-katholischen Kirche verwalteten Gnadenmittel, Sakramente. Wolfgang Bühne beschreibt hier in diesem Buch, das ich euch eben schon gezeigt habe, wie die katholische Kirche eigentlich aufgebaut ist auf die Lehre von den sieben Sakramenten. Wir werden sie gleich noch kennenlernen. Und wenn ich eine kleine Schrift schreiben würde über die katholische Kirche, dann würde ich die Schrift nennen die Sakramentskirche. Denn es läuft alles über die Sakramente. Alles geht über die Sakramente. Die stehen ganz zentral im Mittelpunkt. Und so sagt die katholische Kirche, durch die Säuglingstaufe, Säuglingsbesprengung wird dem kleinen Menschenkind die Erbsünde weggenommen. In der Firmung erhält er den Heiligen Geist. Bei der Eucharistie, also beim Abendmahl im wöchentlichen Gottesdienst, kann er sich scheibchenweise das ewige Leben in sich hineinessen. Denn Man nimmt da die Aussage Jesu, wer mein Brot isst und mein Fleisch isst, wer mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben aus Johannes 6, was so natürlich nicht gemeint ist im sakramentalen Sinn, sondern wer sein Opfer am Kreuz in Buße und Glauben für sich annimmt, der bekommt das ewige Leben. Der isst im Glauben sein Fleisch und trinkt sein Blut. Die biblische Lehre im Blick auf Rechtfertigung heißt ganz schlicht, nicht Verbesserung des Alten, sondern Neuschöpfung durch Gottes Wort und Geist. Nicht Verbesserung des Alten, sondern Neuschöpfung durch Gottes Wort und Geist. Alle Religionen und Philosophien auf dieser Erde wollen den alten Menschen verbessern. Es gibt nur eine Ausnahme, Karl Marx, der Kommunismus. Der wollte nicht den alten Menschen verbessern. Karl Marx sprach immer von einem neuen Menschen, den er schaffen wollte. Der hat begriffen, dass der Mensch so nicht ist, so wie er ist, nicht in Ordnung ist. Der wollte einen neuen Menschen schaffen, ist natürlich kläglich gescheitert. In Klammern gesagt, kennt ihr den Unterschied zwischen Theorie und Praxis des Kommunismus? Die Theorie ist Marx, aber die Praxis ist Murks. Also daran ist er gescheitert, an der Praxis. Aber das hat er richtig erkannt gehabt. Er wollte einen neuen Menschen schaffen. Aber die katholische Kirche will keinen neuen Menschen schaffen, sondern sie will den alten Menschen verbessern. Und ihr müsst euch eins merken. Verbesserung des alten Menschen führt immer in die Werkgerechtigkeit. Wer den alten Menschen verbessern will, der kommt immer da rein, dass er durch gute Werke, eben durch Anstrengen und Mühen und Ringen und Weinen und Laufen und Fasten und Machen und Opfern den alten Menschen verbessern will. Das geht immer in die Werkgerechtigkeit, dass man aus Werken gerecht werden will. Und das widerstrebt völlig der Bibel. Die Bibel hat ganz deutlich die Lehre von der Gnade ohne Verdienst und Werke. Also nicht Hochentwicklung und Veredelung, sondern durch Sterben und Auferstehen. Kernstelle, die ihr euch da in Klammern dazu notieren könnt, wenn ihr wollt, ist 2. Korinther 5, Vers 17. Da schreibt der Apostel Paulus, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das Alte ist vergangen, es musste sterben. Und dann wird Neues. Es kann auch niemand von uns das neue göttliche Leben erhalten durch Hocharbeiten, sondern er muss sein altes Leben in den Tod geben und Jesus Christus annehmen in sein Herz und Leben. Dann kommt das neue Leben in ihn hinein. Kommen wir zu Punkt D, die Sakramente. Wir wollen nicht alle 7, sondern nur die ersten 3 näher beleuchten. Die Taufe. Über die Taufe lehrt die katholische Kirche Folgendes. Ich lese hier etwas vor aus einem Buch. Das heißt, der Glaube der Kirche in den Urkunden der Lehrverkündigung von Neuner Roos. Das ist ein Standardwerk, das hat wohl jeder katholische Priester und viele andere Mitarbeiter der katholischen Kirche. Aus diesem Buch Originalliteratur, Primärliteratur der katholischen Kirche, habe ich viele Aussagen entnommen. Und darum möchte ich hier mal die katholische Kirche selbst zu Wort kommen lassen, was sie zur Taufe sagt. Die Taufe ist das Sakrament, das den Menschen von der Erbschuld und der persönlichen Schuld befreit, das ihn Christus und seiner Kirche eingliedert. Es ist also die Pforte zu neuem übernatürlichen Leben. Kindertaufe. Säuglingsbesprengung, die Pforte zu neuem übernatürlichen Leben, sprich göttlichem Leben. Das lehrt die Bibel nicht. Dann wird weiter gesagt, die Taufe ist zum Heil notwendig. Die Taufe bewirkt die Nachlassung der Erbsünde und aller persönlichen Sünden sowie Sündenstrafen, ferner die Mitteilung der heiligmachenden Gnade, die Eingliederung in Christus, die Zugehörigkeit zur Kirche und so weiter. Wir sehen, es wird ganz sakramental magisch verstanden. Da ist ein Säugling, er wird über den Taufstein gehalten, er wird mit Wasser gesprengt, dazu wird eine Formel, eine religiöse Formel gesagt und jetzt ist der Säugling Christ. Jetzt ist die Erbsünde weggenommen. So einfach geht es nicht. Das ist nicht der Weg, den die Bibel lehrt. Das ist ganz sakramental verstanden. Und die Bibel spricht über Taufe in ganz anderen Dingen. Die Taufe hat keine Heilsbedeutung, sondern Christ wird man nur durch Christus, nicht durch Sakramente. Und die Taufe ist in der Bibel die Taufe der Gläubiggewordenen. Ab welchem Alter spielt keine Rolle. Die Taufe der Gläubiggewordenen. Und bei dieser Taufe durch Untertauchen, wo der Täufling ins Wasser getaucht wird und wieder aus dem Wasser hervorkommt, wird äußerlich dargestellt, was in seinem Herzen drin passiert ist, dass er mit Christus gestorben und mit ihm auferstanden ist. Das meint Taufe. Darüber haben einige unserer Schwestern gestern Abend schon mehr gehört in dem Grundkurs. Zweitens Firmung. Die Firmung, ich zitiere wieder aus Neuner und Roos: Das Sakrament der Firmung vollendet das Taufsakrament. Ist die Taufe das Sakrament der Wiedergeburt zu neuem übernatürlichen Leben, so ist die Firmung das Sakrament der Reife und Mannbarkeit. Sie ist wahres, von Christus eingesetztes Sakrament. Sie wird gespendet in der unter Gebet vollzogenen Handauflegung durch Salbung mit Chrisma, das vom Bischof geweiht ist, so eine Salbe, so ein Öl. Die Wirkung des Firmsakraments ist die Stärkung im Glauben und zum Glaubensbekenntnis. Das lehrt aber die Bibel nicht, dass durch Handauflegung eines Priesters oder irgendeines anderen Menschen irgendwie eine Stärkung oder gar Geistübermittlung stattfinden kann. Das kommt in der Apostelgeschichte dreimal vor, aber in einem ganz anderen Zusammenhang. Das kann ich jetzt heute Abend hier nicht weiter ausführen. Auf jeden Fall ist diese Sicht nicht richtig. Die Bibel lehrt, dass man den Heiligen Geist empfängt. In dem Augenblick, wo man an Jesus Christus gläubig wird. Das steht in Epheser 1, Vers 13. Ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, als ihr gläubig wurdet. Da steht im Griechischen genau die Zeitform, die eine Gleichzeitigkeit ausdrückt. In dem Moment, wo man Jesus Christus als seinen persönlichen Erretter und Herrn erkennt und annimmt, sein Leben ihm unterstellt, wird man mit dem Heiligen Geist versiegelt. Da kommt Christus nämlich unsichtbar im Heiligen Geist in mein Leben hinein und nicht auf sakramentalem Weg. Die Eucharistie, das ist jetzt noch sehr wichtig, das möchte ich auch zitieren aus diesem Buch von Neuner und Roos. Die Eucharistie ist das Zentrum der katholischen Liturgie, kommt ja in jedem Gottesdienst, wird ja Abendmahl gefeiert, also die Eucharistiefeier. Eucharistie heißt Danksagung, Lobpreis. Und sie ist die sakramentale Vergegenwärtigung Gottes im Gottesdienst. Man spricht da von Realpräsenz. Und während der Eucharistiefeier, wenn der Priester die Hostie nimmt und das Glöckchen ertönt, Geheimnis des Glaubens, und er bricht die Hostie, lehrt die katholische Kirche, dass in diesem Augenblick eine Wandlung geschieht. Auf Schwäbisch heißt das Transsubstantiation. Ach, lateinisch war das, so meine ich. Da geschieht die Wandlung, und das bedeutet, dass die chemischen Substanzen von Brot und Wein in die chemischen Substanzen des Leibes und Blutes Jesu Christi verwandelt werden. Und da geht die katholische Kirche wieder über die Bibel hinaus. Das lehrt die Bibel nicht. Die Bibel sagt, das ist mein Leib, aber wir können eindeutig vom Zusammenhang des Neuen Testaments her sehen, dass dieses Wort, das ist mein Leib, zu verstehen ist als, das bedeutet meinen Leib. Denn als Jesus Christus mit den Jüngern beim Abendmahl saß, da gab er ihnen ja das Brot und sagte, hier, das ist mein Leib. Und da sahen sie doch alle, dass er nicht ein Stück seines Leibes gegeben hatte, sondern ein Stück von dem Brot, und dass er es symbolisch meint. Und die Bibel lehrt, das Mahl ist ein Gedächtnismahl. Also, man lehrt Wandlung. Und das ist der Grund, warum der Priester jeden Tropfen bis zum letzten ausdringt. Weil es ist ja jetzt Blut Christi. Das darf man nicht wegschütten. Das ist der Grund, warum jede Hostie wieder genommen wird und nur noch beim Haus Eucharistie verwendet wird und so. Das darf man nicht wegwerfen. Das ist Leib Christi jetzt. Es sieht noch aus wie Brot und Wein, aber es ist Leib und Blut Christi nach katholischer Vorstellung. Und das wäre jetzt ein entschuldbarer Irrtum vielleicht. Aber was noch dazu kommt, ist, dass die römisch-katholische Kirche lehrt, dass bei jedem Messopfer, also wenn diese Wandlung geschieht bei der Eucharistie, das Opfer Jesu vom Kreuz unblutig wiederholt wird. In jeder Eucharistiefeier wird das Opfer Jesu unblutig wiederholt. Und wir haben ja eigentlich den Hebräerbrief Mittwochabends. Da haben wir vor kurzem gesehen, dass der Hebräerbrief 7-mal betont und deutlich macht, dass Jesus Christus einmal oder sogar ein für allemal das Opfer gebracht hat. Das sind die verschiedenen Stellen, wo es jedes Mal heißt, ein für allemal hat er sich selbst dargebracht, mit seinem Blut ein für allemal das Heiligtum eingegangen, einmal in der Vollendung offenbar geworden und so weiter. 7 Stellen des Hebräerbriefs. Und ich sagte damals schon, in welchem hässlichen Licht steht dagegen die falsche Lehre der römisch-katholischen Kirche vom Messopfer. Rom lehrt, dass Christus in jeder Eucharistiefeier unblutig geopfert werde. Das ist letztlich eine Lästerung des einmaligen und vollkommenen Opfers Jesu Christi. Nicht bewusst, aber unbewusst tut man damit etwas, was Gott sicher sehr betrübt, dass das Opfer Jesu nicht als gültig angenommen wird. Wie kann man diese Stellen im Hebräerbrief so blindlings übersehen, wo ganz klar gegen diese Sicht argumentiert wird? Ja, wir gehen weiter auf Seite 4, die Buße. Da möchte ich jetzt gerne etwas lesen aus diesem Traktat von Keith Green. Was lehrt die römisch-katholische Kirche? Vom Missionswerk Bruderhand rausgegeben, Wilhelm Pals. Da wollen wir einmal lesen auf Seite 2. Oben links die Überschrift, die Beichte. Das katholische System wird kompliziert, wenn es darum geht, wie man seine Todsünden und seine lästlichen Sünden loswerden kann. Es gibt 2 Arten von Strafe für Sünde: ewige Strafe in der Hölle und zeitliche Strafe im Fegefeuer. Die ewige Strafe wird entweder durch die Taufe oder durch die Beichte vor einem Priester erlassen. Nach römisch-katholischer Lehre ist die Beichte ein mündliches Bekenntnis der Sünden vor einem Priester, der die Vollmacht hat, loszusprechen. Der entscheidende Begriff ist hier Vollmacht. Damit eine Beichte rechtmäßig ist, muss sie von einem hierzu befugten Priester gehört und beurteilt werden. Dieser legt dann Bußstrafen fest, gute Werke, Fasten, Gebete, Almosen und so weiter. Und dann die Rolle des Priesters. Der Priester hat zu bedenken, dass er beim Hören der Beichte Richter ist. In einer Anweisung für Nichtkatholiken heißt es: Ein Priester muss nicht Gott bitten, deine Sünden zu vergeben. Der Priester hat selbst die Macht, dies im Namen Christi zu tun. Deine Sünden werden durch den Priester genauso vergeben, als ob du vor Jesus Christus knien und sie Christus selbst bekennen würdest. Wir merken, dass da etwas falsch gesehen wird. Das kann ein Priester nicht. Und wenn er noch so oft geweiht und bevollmächtigt worden ist, Menschen können nicht vergeben und haben diese Vollmacht nicht. Sie wurde in einem gewissen Sinn den Aposteln gegeben, der ersten Zeit, aber das war nicht übertragbar auf irgendwelche Würden- und Ordenträger einer Kirche. Und wenn wir fragen, kann ein Priester Sünden vergeben, dann müssen wir eindeutig sehen, nein, das geht nicht. Er kann sie nicht vergeben, nur Jesus Christus kann sie vergeben. Wir haben auf Seite 2 in der Mitte die Überschrift, kann ein Priester Sünden vergeben? Die Bibel lehrt, dass Gott allein Sünden vergeben kann. Markus 2, Vers 7. Der Menschensohn hat Macht, auf Erden Sünden zu vergeben, weil Jesus am Kreuz dafür starb. Er ist der Einzige, der vergeben kann. Die biblische Lehre über die Buße und Sündenvergebung ist 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er sie vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Wir haben nur ein einziges Mal in der Bibel eine Aufforderung, einem Menschen Sünden zu bekennen, und das ist in Jakobus 5 in Zusammenhang mit dem Gebet über den Kranken. Sonst haben wir nie eine Aufforderung, Menschen Sünden zu bekennen. Das kann hier und da hilfreich sein und wir dürfen das, aber es ist kein Befehl, es ist kein Muss. In erster Linie stehe ich in Unmittelbarkeit zu Gott und kann ihm bekennen. Über Krankensalbung und die Dinge will ich jetzt nicht viel sagen. Krankensalbung wird eben oft als letzte Ölung verstanden, dass das erst praktiziert wird, wenn jemand ganz sicher bald sterben wird. Aber Jakobus 5 meint, dass die Kranken gerufen werden können, auch wenn man ganz sicher ist, dass da niemand sterben wird, aber einfach zum Gebet über diesen Kranken, dass Gott ihn aufrichtet und es ihm besser gehen lässt. Wir werden demnächst sonntags über Jakobus 5 miteinander nachdenken. Die Priesterweihe wird durch einen Weihbischof vollzogen. Da legen sich die katholischen Priester, lang wie sie sind, auf den Boden. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine Priesterweihe miterlebt hat. Ein ehemaliger Rekrut von mir hat mich da vor einigen Jahren eingeladen zu seiner Priesterweihe. Die Priester liegen lang auf dem Boden und müssen sich als Zeichen der Unterwerfung unter den Papst und unter die Kirche dort ausstrecken. Und die Ehe wird als Sakrament gesehen, da ist etwas Positives dabei. Die Ehe wird sehr hoch gehalten in der römisch-katholischen Kirche, das möchte ich positiv erwähnen. Ich möchte überhaupt in einem Nebensatz sagen, dass die römisch-katholische Kirche im Bereich der Ethik in vielen, vielen Punkten näher an der Bibel ist, als wie die evangelische Kirche, die schon alles über Bord geworfen hat. Im Bereich der Ethik, was Zusammenleben vor der Ehe betrifft, die Ehe überhaupt, Abtreibung und all diese Fragen, ist die katholische Kirche viel näher bei der Bibel. Das müssen wir einfach ganz nüchtern feststellen. Nicht umsonst sind manche evangelische Leute in der letzten Zeit katholisch geworden. Das würde ich natürlich nicht machen. Da kommt man vom Regen in die Traufe und auch umgekehrt. Aber immerhin, Christa Mewis und andere Leute sind aus Protest katholisch geworden. Ich will das aber jetzt hier nicht werden. E, die Lehre von der Kirche als Heilsanstalt. Im 4. Jahrhundert nach Christus vollzog sich ein ungeheurer Vorgang. Bis dahin, bis zum Jahr 311, waren die Christen im Römischen Reich und damit weltweit verfolgt. Sie wurden gejagt wie die Hasen. Sie wurden gerade bis dahin unter Diokletian, das war einer der schrecklichsten Christenverfolger, die es überhaupt je gegeben hat, sie wurden getötet, wenn sie nicht ein Körnchen Weihrauch vor dem Kaiserbild in Flammen aufgingen ließen. Ganz schlimme Zeit. Und dann wandte sich innerhalb von wenigen Jahren die Lage völlig. Der Kaiser Konstantin kam an die Macht, 313. Konstantin wurde Christ, in Anführungsstrichen. Er ließ sich taufen. Ob er wiedergeboren war, ist eine ganz andere Frage. Aber er trat zum katholischen Glauben über und sein Nachfolger bereits, Theodosius der Große, hat 380 nach Christus ein Verbot aller heidnischen Religionen im Römischen Reich erlassen. Da kippte das also genau um 180 Grad. Vorher waren die Christen verboten und wurden verfolgt, und nicht mal 70 Jahre später wurden die heidnischen Religionen verfolgt und die Lehre von der Kirche als Heilsanstalt entstand. Man lehrte, außerhalb der römisch-katholischen Kirche gibt es kein Heil. Auch der ansonsten relativ bibeltreue Theologe Augustin, Kirchenvater Augustin, irrte sich hier und hat den verhängnisvollen Satz geprägt: zwingt sie zum Eintritt. Da wurden sie also mit Gewalt gezwungen in die katholische Kirche hinein, einfach zwangsgetauft, zwangsbesprengt, und dann waren sie katholische Christen. Und das wurde auch für die Juden ganz verhängnisvoll, denn dadurch wurde das Judentum ausgeschlossen aus der abendländischen Kulturgemeinschaft. Eigentlich bis zum heutigen Tag immer noch. Aber gerade über Jahrhunderte hinweg, die Juden haben sich natürlich nicht taufen lassen mit christlicher Taufe und waren damit außen vor und wurden verfolgt und ausgestoßen und so weiter. Im Jahre 1854 wurde das dann durch Papst Pius IX. Offiziell die Kirche als Heilsanstalt ohne Kirche ist ein Katholik verloren. Und dann müssen wir noch sagen, die katholische Kirche teilt die Kirche auf in den Klerus, das ist der sogenannte Priesterstand. Dann kommt der Ordensstand, das sind die Nonnen und Mönche. Und dann kommen die sogenannten Laien, das allgemeine Kirchenvolk. Und diese Aufteilung ist sehr schlecht und negativ. Die hat keine guten Folgen gehabt. Da wurde eben unterschieden Klerus und Kirchenvolk. Und diese Unterscheidung zerstört die Gemeinde Jesu. In der Gemeinde gilt, wie ich es neulich auch mal hier sagte, sonntagmorgens, einer ist euer Meister, ihr aber seid alle Brüder. Der Boden unter dem Kreuz ist eben, da gibt es keine Zweiklassengesellschaft in der Gemeinde. Und die Bibel lehrt ohnehin, dass die Gemeinde eine Gemeinde der wiedergeborenen Gläubigen ist. Das Wort Ekklesia für Gemeinde heißt die Herausgerufenen. Das sind die, die den Ruf Jesu gehört haben, zu ihm hin, aus Welt und Sünde zu ihm. F, die Lehre von der Jungfrau Maria. Das ist natürlich ein Kapitel, da könnte man stundenlang drüber sprechen, das wollen wir nicht tun. Ich will nur einen ganz kurzen Überblick geben, weil manche, die legen hier vielleicht zu viel Wert drauf und polemisieren dann auch mit diesem Punkt. Das will ich nicht. Ich will kurz einen geschichtlichen Überblick geben der Mariologie, der Lehre von der Marienverehrung. Anfänge der Marienverehrung gibt es schon in den ersten Jahrhunderten. Wir haben sogar schon in der Bibel eine Marienverehrung, also eine Frau kommt zu Jesus Christus und sagt, selig sind die Brüste, die dich gesogen haben und selig die Frau, die dich geboren hat und so weiter. Und Jesus wäre das sofort. Marienkult in der Theologie seit dem Konzil von Ephesus, 431 nach Christus. Verehrung und Vergötterung der Maria seit dem 7. Jahrhundert. Ave Maria und Rosenkranz seit dem 12. Jahrhundert. Höhepunkt im Mittelalter, zur Zeit von Ignatius von Loyola, der die Gegenreformation betrieben hat, die Gläubigen mit Stumpf und Stiel ausgerottet hat. Zur Zeit von Ignatius von Loyola sprach man von der Viereinigkeit. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, Gott Mutter Maria. Viereinigkeit. Es gibt Marienfeste, Marienprozessionen, Marienorden, Marienklöster, Marienbruderschaften, Mariengelöbnisse, Marienwunder und dergleichen mehr. Es wird viel, viel Kult um Maria getrieben. Und ich habe es ja mal in einer Predigt gesagt, wenn es im Himmel drei Menschen gibt, die bedauern, was aus ihrer Person gemacht wird, dann ist es Petrus, dann ist es Martin Luther und dann ist es die Maria. Sie alle drei sind sehr unglücklich, was man aus ihrer Person und ihrem Leben heute gemacht hat. Das würden sie selber sicher ganz streng verurteilen und ablehnen. Dann zweitens unbiblische Lehren über Maria. Die römisch-katholische Kirche lehrt, das sind jetzt alles Dinge, die hinzugetan wurden zum Wort Gottes, was ihr in der Bibel nicht finden werdet. Sie gebar Jesus Christus unversehrt und ist stets Jungfrau geblieben. Die Bibel lehrt, dass sie ihn als Jungfrau empfing und dass sie ihn dann zur Welt gebracht hat. Aber die Bibel sagt nicht, dass sie bei dem Geburtsvorgang Jungfrau geblieben ist. Dazu ist überhaupt keine Notwendigkeit. Im Gegenteil, die Bibel lehrt, dass Maria nach Jesus Christus mindestens 6 weitere Kinder geboren hat. Das ist für einen Katholik zuerst entfremdend, das zu hören, oder befremdend, dann gellt es ihm in den Ohren. Aber das steht eindeutig in Matthäus 13, Vers 55. Die katholische Kirche legt das auf Cousins und Cousinen aus von Jesus. Das stimmt nicht. Da ist im Zusammenhang eindeutig von einer Familie die Rede. Ist nicht sein Vater Josef, der Zimmermann, ist nicht seine Mutter Maria, sind nicht seine Brüder? Und dann werden sie aufgezählt, 4 Brüder und seine Schwestern bei uns. Das sind nicht Cousins, sondern das sind Brüder und Schwestern. Matthäus 13, Vers 55. Auch noch an anderen Stellen, der Bruder Jesu, der Halbbruder, genauer gesagt Jakobus, der Leiter, einer der Ältesten der Urgemeinde in Jerusalem, zum Beispiel später. B. Sie blieb von der Erbsünde bewahrt, Das ist die Lehre von der unbefleckten Empfängnis. Unbefleckte Empfängnis meint nicht, dass sie Jesus unbefleckt empfangen hat, sondern dass sie selbst unbefleckt empfangen wurde. Das heißt, dass in ihrem Leben keine Erbsünde war. Die katholische Kirche sagt, sie hat den Erlöser zur Welt gebracht, den Sohn Gottes. Also Gott hat doch sein Heiligstes nicht in ein schmutziges Gefäß gelegt, in eine sündige Frau. Und darum fügt sie hinzu und sagt, sie wurde von der Erbsünde bewahrt. Davon sagt die Bibel nichts. Ist einfach hinzugetan. Dann hat man erkannt, dass da ein Fehler im Lehrsystem ist und hat begriffen, Moment mal, wenn die Maria keine Sünde hatte, dann kann sie ja gar nicht gestorben sein. Nur wer sündigt, muss sterben. Und dann hat man 1950 erst, ist eines der letzten Dogmen, die hinzugefügt wurden, erst am 1. November 1950 hat man das Dogma aufgestellt, dass Maria mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen wurde und hat den 15. August als Maria Himmelfahrt eingeführt. Und das widerspricht auch der Bibel. Jesus sagt in Johannes 3, Vers 13, niemand fährt zum Himmel als der, der vom Himmel her niedergekommen ist, des Menschen Sohn. Johannes 3, Vers 13. Dann D, sie wird genannt gegen ihren Willen Königin des Alls, Mittlerin aller Gnaden, Miterlöserin, Schlangenzertreterin und dergleichen mehr. Alles Titel, die ihr die Bibel nicht gibt. Die Bibel hat eine so schlichte Lehre über die Maria. Ich will das jetzt nicht wiederholen, weil wir haben in der Vorweihnachtszeit mal über Maria hier morgens nachgedacht. Aber wenn ihr das euch anschaut, schon im Alten Testament steht, ein Fremdling den Söhnen seiner Mutter im Psalm. Jesus Christus wurde von seinen leiblichen Halbbrüdern nicht angenommen. Sie haben ihn abgelehnt. Und dann in Matthäus 1, er erkannte sie nicht, bis sie ihren ersten Sohn gebar. Matthäus 2, da kommen die Weisen und beten ihn, das Kindlein, an, nicht sie, die Maria. Nach römischer Theologie müssten sie eigentlich alle die Maria angebetet haben. Sie hat eben den Erlöser geboren. Nein, sie beten das Kind an, nicht die Maria. Dann in Matthäus 12, wer ist seine Mutter? Er lässt Maria draußen stehen und reckt seine Hand über die Brüder und Schwestern und sagt, wer mein Wort hört, das ist Bruder und mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Und ähnliche Stellen dann wieder. Da unten bei Lukas, in Lukas 1 sagt sie, mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes, meines Retters. Sie nennt Jesus Christus ihren Retter. Und das zeigt, dass sie selbst Sünderin war. Sie nennt ihn ihren Retter. In Matthäus 1, Vers 46 ist das wohl. Dann beschreibt Lukas 2 die Zeit von Geburt bis zur Jugend und so weiter. Dann diese Marienverehrung, Lukas 11, die ich vorhin nannte. Johannes 12, wo Jesus sagt, Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Und dann noch unter der Kreuzigung, ich sprach ja darüber, wie Jesus Christus sie wegführt von dem Glauben an ihn, als von der Beziehung zu ihm als Mutter hin zu der Beziehung zu ihm als Sohn Gottes und Erlöser. Dass sie als Mutter zum Glauben kam an ihn als den Erlöser. Darum ging es Jesus. Und sie wird dann zuletzt erwähnt in Apostelgeschichte 1, Vers 14. Und da ist sie zum Glauben gekommen. Da finden wir sie im Kreis der gläubigen Gemeinde. Da hat Jesus Christus das Ziel seiner Seelsorge erreicht. Ihr könnt nachher die Stellen noch fertig abschreiben. Wir sehen, von da ab kommt Maria gar nicht mehr vor. Das sind alle Stellen, wo die Maria direkt oder indirekt genannt wird in der Bibel. Das sind eine Handvoll Stellen oder zwei Hände voll. Und von da ab, wo das eigentlich in der Bibel kommt, in den Briefen, finden wir Maria nicht mehr. Sie hat keine Heilsbedeutung weiter. Sie hat eine vorbildliche Funktion für uns. Ihr Glaube ist vorbildlich, aber keinerlei Heilsbedeutung. Ich habe hier so ein kleines Mitbringsel vom Gnadenort von Maria Bickesheim. Das ist da unten im Raum Rastatt. Wenn man das liest, das hat mir mal jemand mitgebracht, eine Katholikin, die aber inzwischen auch zu Jesus Christus fand. Da sind hier so Strophen drin, die man beten kann. Maria zu lieben ist allzeit mein Sinn, in Freuden und Leiden ihr Diener ich bin. Mein Herz, o Maria, brennt ewig zu dir, in Liebe und Freude, o himmlische Zier. Ich lese da jetzt nicht alles vor, da sind noch Dinge drin, die mich echt erschüttert haben, als ich es heute nochmal las. Dann die sogenannten Marienerscheinungen. Ihr nehmt mir das hoffentlich nicht übel, aber ich muss hier mal was Humorvolles sagen. Ich habe das neulich auch gehört auf einem Seminar mit Erwin Keck. Petrus und Paulus und Maria haben sich im Himmel unterhalten. Wo gehen wir denn heute mal hin? Da sagt der Petrus, ach, heute gehen wir mal nach Jerusalem. Da sagt der Paulus, ach nee, da war ich schon. Dann sag du wohin. Dann sagt der Paulus, komm, wir gehen nach Rom. Da sagt der Petrus, nee, da war ich auch schon. Und dann sagt der Petrus, ich hab's, wir gehen nach Lourdes. Dann sagt Maria, oh fein, da war ich noch nie. Ja. Also das zu dem Bereich Marienerscheinungen. Es ist sehr, sehr fraglich, ob Maria in Lourdes gewesen ist, ob sie dort erschienen ist. Ich selber, meine persönliche Meinung ist nein. Denn Maria ist gestorben, sie ist begraben worden, sie ist verwest, sie ist sicherlich im Himmel, ihr Geist, ihre Seele ist im Himmel, bei dem Herrn, keine Frage, aber sie erscheint nicht. Ich glaube nicht, dass sie erscheint und dass diese Erscheinungen Imitationen sind oder unter Umständen sogar menschlicher Betrug, aber wo Leute da wirklich etwas sehen, wo sie wirklich eine Marienerscheinung haben, da muss man mal genau hinschauen. Da kann es zum Beispiel ganz leicht sein, dass in der Familienanamnese Okkultismus praktiziert wurde, also dass da die Voreltern irgendwas mit okkulten Dingen zu tun haben. Und dann kommen ganz leicht Marienerscheinungen und andere Erscheinungen zustande. Das muss man einfach wissen. In Lourdes soll Maria seit dem 1. Februar 1858 insgesamt 18 Mal erschienen sein. In Fatima 6 Erscheinungen zwischen 1913 und 1917, das ist in Portugal. Und an vielen anderen Orten in Jugoslawien, Medjugorje und so weiter. Viele Orte, wo Maria erschienen sein soll. Ich möchte dazu eine Beurteilung lesen aus diesem Buch von Otto Markmann, ein Bruder aus Berlin. Er schreibt hier zur Beurteilung der Erscheinungen: Die Marienerscheinungen haben keine biblische Grundlage. Wir zweifeln nicht an der Wirklichkeit dieser Erscheinungen, wir sind aber überzeugt davon, dass es sich um Erscheinungen von unten handelt, um satanische Nachäffungen, um eine Irreführung von Menschen. Denn wenn man mal genau anschaut, was in diesen Marienerscheinungen prophezeit wird, was dort weitergegeben wird, dann sind es meistens Dinge wie, die Leute sollen noch kräftiger den Rosenkranz beten, sie sollen noch öfter das Ave Maria beten, sie sollen noch mehr für den Papst beten und so weiter. Es gibt da eine Zeitschrift, die heißt Maria ruft, Zeitschrift im Dienste Marias. Ich habe die Zeitschrift zu Hause, mehrere Exemplare. Das ist erschütternd, wenn man das liest, was in diesen Marienkundgebungen an unbiblischen Dingen weitergegeben wird. Und allein am Inhalt dieser Offenbarungen sieht man, dass es keine göttliche Quelle sein kann und ganz gewiss auch nicht ist. Ein Wort zu Heiligen, das habt ihr nicht, da müsst ihr bitte ergänzen, G, vorne im Inhaltsverzeichnis steht es, aber ich habe es hier unten vergessen, G, Heilige, ihr braucht es nicht aufschreiben, aber wer sich da eine Notiz machen will, die katholische Kirche lehrt, Heilige sind Menschen, die durch ein außergewöhnliches Leben einen Überschuss an guten Werken haben. Die also mehr gute Werke getan haben, als wir Sünden in ihrem Leben. Und so ist ein Überschuss an guten Werken. Und das, diesen Überschuss an guten Werken bildet einen Gnadenschatz, den die römisch-katholische Kirche verwaltet. Und wenn jemand in eine ausweglose Not kommt, dann kann er zu den Heiligen beten und dann wird ihm aus diesem Gnadenschatz der Heiligen Hilfe zuteil. Als Martin Luther damals in dieses schlimme Gewitter kam, vor seiner Bekehrung, da betet er, Heilige Sankt Anna, hilf, ich will ein Mönch werden. Und dann wurde er Augustinermönch. Ja, da betet er zu der Heiligen Anna. Und später hat er das in seinem Lied »Such, wer der will, ein ander Ziel« wunderbar verarbeitet. Da heißt dann in einer Strophe »Such, wer der will, Nothelfer viel, die uns doch nichts erworben«. Ja, also damit meint er die Heiligen, Nothelfer. Die Heiligen können uns nicht helfen. Ich erwähne hier in dem Zusammenhang Lukas 16, die Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus. Und da ist der reiche Mann in der Hölle. Und er wendet sich an Abraham. Und ihr lieben katholischen Freunde, wenn es jemals einen Heiligen gegeben hat, einen heiligen Menschen, dann war es der heilige Abraham. Und der reiche Mann wendet sich zweimal an den heiligen Abraham. Und zweimal wird ihm die Bitte abgeschlagen. Einmal um Kühlung seiner Zunge und einmal, dass er Lazarus sende zu den 5 ungläubigen Brüdern. Und beides Mal wehrt ihm Abraham ab. Das sehen wir, Gebete zu Heiligen haben überhaupt keinen Sinn. Sie werden nicht erhört. Und die Bibel sagt in dem Zusammenhang 1. Timotheus 2, Vers 5, es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus, der sich selbst für alle gegeben hat zur Erlösung. Ein Gott und ein Mittler, nicht viele Mittler. Seite 5 oben, H, das Papsttum, wir haben es dann schon bald geschafft. Erstens Begründung, falsche Begründung, Matthäus 16, 18, das kennt jeder Katholik eigentlich auswendig, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Aber Jesus meinte damit nicht, dass er auf den wackeligen Menschen, auf diesen Wackelpeter, Petrus, seine Gemeinde bauen wollte. Wenn Jesus Christus auf einen Menschen seine Gemeinde gebaut hätte, dann hätte er sie auf den Apostel Paulus gegründet. Ganz gewiss, auf ihn, der ganz anders dastand als Petrus. Paulus musste Petrus einmal zurechtweisen, vor allem. Wenn auf einen Menschen, dann auf Paulus. Aber auch Paulus wäre nicht in der Lage gewesen, Grundlage der Gemeinde zu sein. In 1. Korinther 3, 11 steht, auf wen die Gemeinde gebaut ist. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Er ist Fundament und Zentrum der Gemeinde. 1. Korinther 3, 11. Nicht Petrus, nein. Da, wo das Bekenntnis ausgesprochen wird, du bist Petrus, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn, da wird Gemeinde gebaut. Behauptung, Petrus sei Bischof in Rom gewesen. Diese Behauptung kann man überhaupt nicht belegen. Es ist nicht mal sicher, ob Petrus überhaupt in Rom war. Haben wir keinen biblischen Beweis für. Und schon gar nicht, dass er Bischof in Rom gewesen sei, wobei die Bibel das Bischofsamt in dem Sinn gar nicht kennt. Der erste Papst war dann Leo der Erste, 440 bis 461 nach Christus. Ihr müsst mal Katholiken fragen, wer dazwischen Papst war. Dazwischen hat es keine Päpste gegeben. Man behauptet nämlich, der heutige Papst, die Päpste heute, stehen in einer ununterbrochenen Sukzession, in einer ununterbrochenen Folge. Ja, wer war denn Papst von Petrus an bis zu Leo dem Ersten? Es war der erste Papst, 440 bis 461. Dazwischen Niemandsland. Zur Zeit Papst Johannes Paul II., den wir eben da gesehen haben, Karol Wojtyla mit bürgerlichem Namen Pole, glühender Marienverehrer, wo er hinkommt, weiht er Städte, Länder, ganze Völker, ja die ganze Erde der Maria. Wer den polnischen Katholizismus kennt, der weiß um die schwarze Madonna und all diese Dinge. Das ist eine ganz, ganz dunkle Geschichte da in Polen. Aber auf der anderen Seite wirkt der Herr zurzeit mächtig in Polen und viele Menschen kommen zum Glauben durch Radiosendungen von Richard Kriese und anderen Mitarbeitern in polnischer Sprache. Viertens, falsche Lehre. Es wird behauptet, Jesus Christus regiere durch diesen seinen Stellvertreter seine Kirche auf Erden. Man behauptet, der Papst sei der Stellvertreter Jesu Christi. Der Papst ist nicht der Stellvertreter. Der Heilige Geist ist der Stellvertreter Jesu Christi auf Erden, aber nicht der Papst. Jesus sagte, ich will euch einen anderen Sachwalter senden. Das war der Heilige Geist, nicht der Papst. Der ist fehlbar. Aber 1870 nach Christus hat man das Dogma von der Unfehlbarkeit aufgestellt. Und als ein Kardinal widersprach und sagte zu dem damaligen Papst, ich glaube es war Pius IX., als er ihm widersprach und sagte, aber Papst Pius, die Tradition, was sagt denn die Tradition dazu? Da antwortete Papst Pius, die Tradition bin ich. Damit war die Diskussion beendet. Die Tradition bin ich. Aus Markmann dazu noch eine Aussage. Nee, das habe ich mir hier nicht angestrichen, das würde zu lang dauern, das zu suchen. Biblische Beurteilung dazu, Matthäus 23, Vers 9. Da steht ausdrücklich, und ihr sollt niemanden euren Vater nennen auf Erden. Damit ist nicht gemeint, der irdische Vater, den dürfen wir natürlich Vater nennen. Aber damit ist gemeint, niemanden heiligen Vater nennen, geistlichen Vater. Und genau das tut die römisch-katholische Kirche, sie nennt ihn heiligen Vater. Eigentlich auch eine Lästerung. Das Papsttum nicht haltbar von der Bibel her. I, der Ablass. Als Martin Luther 1517 seine 95 Thesen an die Schlosskirche von Wittenberg schlug, da handelten über 90 dieser Thesen vom Ablass. Von den 95 sind über 90 haben mit dem Ablass zu tun. Denn zu der Zeit war Tetzel am Werk und ihr kennt seinen Satz, der ist weltberühmt geworden, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Das war das Motto damals, man konnte für Geld eben Ablässe kaufen. Es ging so weit, dass man seine verstorbenen Vorfahren bis weiß ich wie viele Generationen zurück loskaufen konnte gegen Geld aus dem Fegefeuer, wo es gar kein Fegefeuer gibt. Und damit hat die Kirche natürlich viel Geld gemacht, das war reine Geldmacherei. Und dagegen wandte sich Martin Luther und das hat die Reformation ausgelöst. Der Ablasshandel. Das war der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Dann die Lehre von den guten Werken. Da möchte ich einen Abschnitt wieder aus diesem Traktat mit euch lesen. Auf Seite 3, in der Mitte rechts, ist ein sehr guter Abschnitt. Übrigens, das ist etwas vom Besten, was ich zur römisch-katholischen Lehre überhaupt kenne. Auf so kurzem Platz, so viele ganz wichtige Dinge. Ich bitte euch herzlich, das in Ruhe zu Hause zu lesen, dieses Traktat. Aber jetzt auf Seite 3. Etwa in der Mitte steht, was lehrt die Bibel über gute Werke? Und darüber ist noch ein Absatz, den wollen wir jetzt erst noch lesen. Der beginnt mit den Worten der Theologe Dr. C.D. Cole. Habt ihr das? Also der Theologe Cole sagt, der römische Katholizismus ist ein kompliziertes System der Errettung durch Werke. Er bietet Erlösung gegen Abzahlung an, sieht aber zu, dass der arme Sünder mit seinen Zahlungen nie nachkommt. So lastet bei seinem Tod noch eine große unbezahlte Schuld auf ihm, die noch abgetragen werden muss durch sein Leiden im Fegefeuer und die Gebete, Almosen und Opfer seiner noch lebenden Verwandten und Freunde. Das ganze System fordert Verdienst und Geld von der Wiege bis zum Grab und noch darüber hinaus. Die Weisheit, die einen solchen Plan der Erlösung ersonnen hat, ist bestimmt nicht von oben, sagt D.C. Cole. Was lehrt die Bibel über gute Werke? Dieser Abschnitt ist sehr gut. Selbstverständlich gefallen Gott gute Werke und sie nehmen einen wichtigen und notwendigen Platz im Leben des Christen ein. Sie sind eine natürliche Folge des echten Glaubens und entstehen aus Liebe und Dankbarkeit gegenüber Gott für sein wunderbares Geschenk der Erlösung. Mit anderen Worten, gute Werke sind nicht die Ursache und die Grundlage unserer Errettung, sondern sie sind die Folge und das Zeichen einer wirklichen Errettung, finde ich sehr gut ausgedrückt. Und das ist biblisch, nicht aufgrund von gerechten Werken, die wir getan haben, schreibt Paulus, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und der Erneuerung im Heiligen Geist, Titus 3,5. Der wiedergeborene Christ bringt so natürlich gute Werke hervor, wie der Weinstock Weintrauben. Sie gehören zu seiner neuen Natur. Er tut sie nicht, um gerettet zu werden, sondern weil er gerettet ist. Aber jetzt dazu noch ein kleiner Absatz ganz unten. auf Seite 3 ganz unten. Das Konzil von Trient erklärte in seiner Ablehnung der reformatorischen Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben und seiner Verteidigung der katholischen Bußlehre, dick gedruckt, wer auch immer behauptet, dass der Mensch allein durch die Zurechnung der Gerechtigkeit Christi gerechtfertigt werde, der sei verflucht. Dieses Konzil von Trient ist etwas vom Schlimmsten in der Kirchengeschichte. Das war das längste Konzil der Kirchengeschichte, 16 Jahre lang. Da wurden 135 Flüche gegen die Lehre der Reformation geschleudert, die alle 135 heute noch stehen. Da ist nicht ein einziger zurückgenommen worden. Und glaubt es ja nicht, dass da je einer zurückgenommen wird. Nie, solange die Erde steht, nicht. Das ist fest zementiert, diese Flüche des Konzils von Trient. Den schlimmsten Fluch werden wir gleich noch kennenlernen bei dem Buchstaben L. Biblische Lehre haben wir da schon gleich gelesen, das Fegefeuer. Ich will nur sagen, dass es nach der Bibel kein Fegefeuer gibt, sondern der Mensch kommt nach seinem Sterben entweder in eine Art Warteraum zum Himmel oder in einen Warteraum zur Hölle. Aber er kann dort nicht mehr wechseln. Er kann nicht mehr von oben nach unten und nicht mehr von unten nach oben. Nach dem Tod ist festgelegt, wo der Mensch seine Ewigkeit verbringt. Bei Gott oder ferne von Gott. Und das entscheidet sich hier in dieser Zeit an seiner Stellung zu Jesus Christus und seinem vollbrachten Heil. Drüben in der Ewigkeit gibt es daran nichts mehr zu verändern und auch keine Hintertür. Das müssen wir mit aller Deutlichkeit und Entschiedenheit sagen. Hebräer 9, 28, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Punkt. L, achso, ihr fragt vielleicht, ja, wie kommt dann die katholische Kirche auf ihre Lehre vom Fegefeuer? Es ist ein Missverständnis von 1. Korinther 3, Vers 11 bis 15. Das lese ich aber jetzt nicht. Das könnt ihr zu Hause selbst lesen, wenn ihr möchtet. 1. Korinther 3, Vers 11 bis 15 wurde da falsch verstanden und mit anderen Stellen zusammen falsch ausgelegt. L, Heilsgewissheit. Das Konzil von Trient, das nennt man Tridentinum, hat zur Heilsgewissheit etwas Erschütterndes gesagt. Eben einer dieser 135 Flüche heißt, verflucht ist, wer seines Heiles gewiss ist. Und Martin Luther sagt, die Heilsgewissheit ist das Kleinod der Reformation. Wer die Heilsgewissheit leugnet, der speit den Glauben aus, sagt Martin Luther. Die Bibel lehrt die Heilsgewissheit. Ich habe vorhin zitiert Johannes 5, Vers 24. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben durchgedrungen. Das hängt eben damit zusammen, wenn es auf den Menschen und seine Werke ankommt, dann kann es keine Heilsgewissheit geben. Dann muss er bis zum Sterbebett immer die bange Frage haben, reicht es aus, was ich getan habe? Reichen meine Werke aus? Und dann geht er in eine ungewisse Ewigkeit hinein mit der bangen Frage auf den Lippen. Aber wenn es auf das Werk Jesu Christi ankommt, das vollkommen ist, das ewig gültig ist, dann kommt es nicht auf mich an. Dann kann ich sagen, ja Herr, dieses Werk, das nehme ich für mich. Und das gilt jetzt für mich. Das sagt mir die Bibel zu. Das bestätigt auch der Römerbrief, Römer 8, Vers 1. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Vers 38 bis 39 im selben Kapitel. Denn ich bin gewiss, dass niemand mich von der Liebe Gottes scheiden kann. Und noch zwei Stellen aus dem 1. Johannesbrief. 1. Johannes 3, 14. Wir wissen, dass wir aus dem Tode ins Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Und die schönste Stelle, 1. Johannes 5, Vers 13. Solches habe ich euch geschrieben, auf dass ihr wisset, dass ihr das ewige Leben habt. Geschrieben, auf dass ihr wisset. Das ist der Grund, warum die Bibel geschrieben wurde. Damit Menschen 1993 in Mannheim und Umgebung wissen können, dass sie das ewige Leben haben. M, die katholische Mystik, das mache ich nur ganz kurz. Es gibt bekannte katholische Mystiker, Bernhard von Clairvaux, Franz von Assisi gehörte dazu, Johannes Tauler, Ignatius von Loyola, Madame de Goyon, die zum Teil sehr gute Sachen gesagt haben, aber zum Teil geht es dann wieder bei ihnen in eine ganz andere falsche Richtung. Da vermischt sich dann das Hören auf eine innere Stimme mit dem Hören auf das Wort Gottes. Das sind dann auch manche mystische, vielleicht auch menschliche oder sogar dämonische Dinge mit hineingeflossen. Reliquienverehrung seit den Kreuzzügen. 1095 nach Christus begannen die unter Papst Urban II. Da gab er die Parole aus: Befreit Jerusalem von den Ungläubigen. Da waren die Türken und andere Nationen, die Jerusalem, die heiligen Städten inne hatten. Und dann gab er die Parole aus: Befreit Jerusalem, das heilige Land, von den Ungläubigen. Und dann sind die losgestürmt mit Legionen und wollten da das heilige Land befreien. Viel Blut geflossen. Und dabei haben sie dann angebliche Gegenstände aus der ersten Christenheit mitgebracht. Ich sage euch mal im Spaß: Man hat so viele Splitter, angebliche Splitter vom Kreuz Jesu gesammelt, dass man damit ein Gebäude wie den Kölner Dom bauen könnte. Versteht ihr? Erstmal, abgesehen davon, welcher vernünftige Mensch glaubt, dass im Jahr 1100 noch Splitter vom Kreuz Jesu erhalten geblieben waren? Ja, das Holz ist längst vermodert. Ja. Und dann behauptet man, im Aachener Dom würden liegen Windeln Jesu, Lendentücher Jesu, ein Kleid Marias, das Enthauptungstuch Johannes des Täufers. Wie gesagt, das muss man erstmal glauben, dass das noch existiert an Stoff, und dann aber auch, dass gerade wirklich diese Dinge noch erhalten waren. Oder das berühmteste Reliquium ist wohl das Turiner Grabtuch. Und man lehrt, in jedem Altar einer römisch-katholischen Kirche muss eine Reliquie vorhanden sein, sonst darf darauf kein Messopfer stattfinden. Was sagt die Bibel dazu? Wir brauchen erstens keinen Altar und zweitens keine Reliquien. Das sind so Dinge, wo es immer vom Geistlichen ins Sichtbare geht, ins Greifbare. Man möchte was anfassen, man möchte was zeigen können und so weiter. Das brauchen wir nicht. Nach der Bibel, wir haben das Wort. Zölibat ist die Lehre, dass der römisch-katholische Priester unverheiratet sein muss. Völlig unnötig nach der Bibel. Erst seit 1139 wird das gelehrt. Bis dahin waren katholische Priester verheiratet. Erst seit 1139 ist das Kirchengesetz. Da hat es damals Probleme gegeben, da wurden katholische Priester geschieden und so. Und da hat man einfach gesagt, von jetzt ab Ehelosigkeit. Und seitdem ist das so fest zementiert. P. Der Protestantismus in katholischer Sicht. Wir kommen mit Riesenschritten zum Schluss. Letzte Seite. Früher waren die Evangelischen immer die Ketzer. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, das war in diesem Jahrhundert, 1962 bis 65, sind es nur noch die getrennten Brüder. Aber im römischen Einheitskatechismus steht ein erschütternder Satz: Der Protestantismus ist die Summe aller Irrlehren, die vor ihm waren, nach ihm gewesen sind und noch entstehen werden, um die Seelen zu verderben. Und für Leute, die meinen, dass heute im Zeitalter der Ökumene die großen Kirchen so zusammenrücken und dass doch die katholische Kirche vieles inzwischen nicht mehr so heiß essen würde, wie es gekocht wäre, möchte ich hinweisen, dass alle Teilnehmer des Zweiten Vatikanischen Konzils zu Beginn am 13. Oktober 1962 einen Glaubensschwur ablegen mussten, in dem es unter anderem hieß: Ich bekenne, dass sich in der Messe ein wirkliches Sühnopfer für die Lebendigen und die Toten vollzieht, dass in dem allerheiligsten Sakrament der Eucharistie der Leib und das Blut unseres Herrn Jesus Christus zugleich mit seiner Seele und seiner Gottheit wirklich und wahrhaftig gegenwärtig ist. Ich halte fest daran, dass es ein Fegefeuer gibt und die Seelen, die sich darin befinden, durch die Gebete der Gläubigen Hilfe erhalten. Ich glaube auch fest, dass man die Heiligen, die mit Christus regieren, verehren und anrufen muss. Ich versichere, dass man Bilder von Christus, von der immer Jungfrau gebliebenen Mutter Gottes und den anderen Heiligen besitzen, aufbewahren und ihnen gebührende Hochachtung und Verehrung zuteil werden lassen soll. Ich anerkenne die heilige römisch-katholische apostolische Kirche als Mutter und Lehrerin aller Kirchen. Ich verspreche und schwöre dem römischen Papst, dem Nachfolger des heiligen Petrus, dem Fürsten unter den Aposteln und Stellvertreter Christi auf Erden, wahren Gehorsam. Und letzter Satz. Desgleichen verdamme, verwerfe und erkläre ich alles für verflucht, was dazu im Widerspruch steht, alle falschen Lehren, die die Kirche verdammt, verworfen und für verflucht erklärt hat. Merkt ihr, wie auch das Konzil von Trient diese 135 Flüche hier neu bekräftigt werden im Zweiten Vatikanischen Konzil. Römisch drittens thesenartige Zusammenfassung. Der Weg zu Gott ist der Weg über Umkehr und Glauben an seinen gekreuzigten und auferstandenen Sohn Jesus Christus. Umkehr und Glauben. Das lehrt die Bibel. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Diesen Weg hat Satan bereits in der frühen Christenheit verdunkelt, um ihn dann nach und nach durch den Irrweg einer Scheingerechtigkeit aus Sakramenten, Verdienst, Werken, Ablass, Wallfahrten sowie durch eine mystische Marien- und Heiligenverehrung zu ersetzen. Den echten Heilsweg, das klare Evangelium ohne Zusätze und Abstriche, kennt der Katholik im Grunde nicht. Zunächst mal nicht. Wenn er es kennenlernt, dann ist es immer wieder großartig zu beobachten, wenn ein Katholik zum Glauben kommt, wenn er zur Bibel durchdringt, wenn er die Tradition und all diese Dinge zurückstellt, wenn er zum Zentrum, zu Jesus Christus selber durchstößt, ist herrlich zu beobachten. Ich habe in den letzten Jahren viele, viele Katholiken kennengelernt, die Jesus Christus als Erretter gefunden haben. Und ich sage immer, ich freue mich immer, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, aber wenn ein Katholik zum Glauben kommt, doppelt. Weil er es einfach schwerer hat. Der Anmarschweg ist schwerer. Durch diese Verdunkelung über Jahrhunderte, die wir hier gerade gelesen haben. Drittens, der Katholizismus zeigt das deutliche Bestreben, Gottes Werk in die Hände des Menschen zu nehmen. Maria, ein Mensch, Miterlöserin, der Papst, ein Mensch, Stellvertreter Christi, die Priester, sie können Sünden vergeben, gute Werke muss ich selber tun. Merkt ihr, da wird alles auf die Ebene des Menschen runtergedrückt. Der Mensch steht da auf dem Mittelpunkt. Da muss ich auch sagen, Katholizismus und Okkultismus gehen teilweise Hand in Hand. Es gibt eine Art von Katholizismus, vor allen Dingen im Schwarzwald und in Österreich und in der Schweiz und in verschiedenen Gebieten auf der Erde, auch in Brasilien. Da geht Katholizismus Hand in Hand und nahtlos über in Okkultismus. Die verschiedenen Osterbräuche, die es da gibt und auch das Gebet allein zu den Heiligen und zu Maria geht schon über eine gewisse Grenze und dergleichen mehr. Fünftens, in der katholischen Kirche ist die lebendige Hoffnung auf die sichtbare Wiederkunft Jesu nahezu unbekannt. Ich werde es nie vergessen, ich habe einmal in einem katholischen Ort eine Abend gehalten, da eine Veranstaltungswoche, eine Evangelisation. Und da machte der katholische Priester mit, in Gondelsheim, Johannes. Da machte der katholische Priester mit und ich sprach an einem Abend über die Wiederkunft Jesu Christi. Der Mann hat die Ohren aufgesperrt, der kam hinterher zu mir und sagte, Herr Block, das habe ich noch nie gehört, ich habe Theologie studiert, ich habe nie gehört, Jesus Christus wird bald wiederkommen. Für den, der hatte gar keine Worte, der hatte das nie gehört, damit rechnet ein Katholik nicht. Im Glaubensbekenntnis wird gesagt, von dann er kommen wird. Ja, am Sankt-Nimmerleins-Tag irgendwann, aber doch nicht, dass er bald kommen wird, um die Gemeinde zu sich entrücken wird. Damit wird gar nicht gerechnet. Auch die Eschatologie, die Lehre von den letzten Dingen, ist sehr verschwommen und auch sehr lückenhaft. Römisch viertens, die particulae exclusivae der Reformation. Das sind diese Ausschließlichkeitssätze. Martin Luther, der auch nicht in allen Dingen Durchblick hatte, das haben wir hier schon oft genug gesagt, ja, das schmälert ihn aber nicht, aber in manchen Dingen ist er nicht bis zur Bibel durchgestoßen, da blieb er noch hängen in menschlichen Traditionen. Er hat gesagt, sola scriptura, allein die Schrift, 2. Timotheus 3,16 wieder, allein die Schrift. Solus Christus, allein Christus, Johannes 14,6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Sola fide, allein durch Glauben, Römer 3, 28, so halten wir dafür, dass der Mensch gerecht wird, allein aus Glauben. Und sola gratia, allein durch Gnade. Epheser 2, 8, aus Gnaden seid ihr errettet worden, durch Glauben, nicht aus euch, nicht aus den Werken, auf das sich niemand rühme. Römisch 5, letztens, methodische Hinweise für die Missionsarbeit unter Katholiken. Wer wie Reinhard und wie Stefan unter Katholiken arbeiten möchte, wer gerne katholischen Mitmenschen die Bibel lieb machen möchte und Jesus Christus nahebringen möchte, der sollte von der Schrift her argumentieren, auch wir, die wir katholische Familienangehörigen haben oder Arbeitskollegen, Freunde, Nachbarn, jeder von uns kann da Werkzeug sein, von der Schrift, von der Bibel her argumentieren und alles andere in den Hintergrund drängen und zum Bibellesen hinführen. Wenn der Katholik anfängt, die Bibel zu lesen, im Zusammenhang zu lesen, dann geht ihm die Wahrheit auf und er findet zu Jesus Christus. Zweitens, Jesus Christus ins Zentrum bringen, dass es um ihn geht. Nicht um Maria, nicht um alle Dinge. Aber nicht bei der Maria anfangen, nicht das Pferd von hinten aufzäumen. Einem Katholik die Maria wegnehmen, hat überhaupt keinen Sinn, bevor er nicht Jesus Christus gefunden hat. Da machen viele den Fehler und wollen dieses und Heilige und alles Mögliche wegnehmen. Das geht nicht. Dann hält er krampfhaft fest und macht zu. Sondern Jesus bringen. Und wenn Jesus groß wird, dann tritt Maria von alleine in den Hintergrund. Viele Katholiken haben allerdings auch eine sehr emotionale Beziehung zu Maria. Das dauert jahrelang, bis das ins richtige Lot kommen kann. Und auch zur katholischen Kirche selbst oft. Drittens, die persönliche Heilsgewissheit bezeugen. Wenn ich ihm das sagen kann, du, ich weiß, dass meine Schuld vergeben ist. Ich weiß, wenn ich heute Nacht sterben müsste, dass ich bei Gott aufwache. Wie? Das kannst du doch nicht wissen. Bist du so hochmütig? Bist du so vermessen? Sage ich, nein. Ich baue doch nicht auf mich und meine Werke und so weiter. Ich bin ein ganz elender Sünder, schlimmer als du. Aber ich weiß, Jesus Christus hat mich angenommen. Ich gehöre ihm. Er hat meine Schuld vergeben. Und ich weiß, er hat mir den Himmel geöffnet. Ihm das so bezeugen. Dann viertens, der Schlüssel zum Herzen ist immer die Liebe. Nicht die Rechthaberei, sondern immer die Liebe. Und das wird er spüren. Ob ich mit ihm nur ein Diskussionsgefecht gewinnen will oder ob ich ihn wirklich als Mensch annehme, liebhabe und ihm wirklich helfen will.